Ich habe diesen Text vielleicht überschrieben, so wie Sie vielleicht denken, wie kommt es der auf so eine Idee? Gott kommt uns nahe. Passt das jetzt oder passt das jetzt nicht? Ich überlasse Ihnen das Urteil am Schluss. Gott kommt uns nahe. Gott interessiert sich für Menschen. Gott gibt seine Absichten bekannt. Und als drittes werden wir dann sehen, Gott lässt sich bewegen. Als Abraham in der heißesten Zeit des Tages im Eingang seines Zeltes stand und aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich drei Männer. Plötzlich, wie aus dem Nichts, stehen sie vor ihm. Er sprang sofort auf und warf sich vor diesen Männern nieder. Müsst ihr euch vorstellen, Abraham war doch ein sehr begüterter Mann, hat sehr viele Angestellte gehabt, Knechte, große Herden, ist schon in den Krieg gezogen und hat Kriege gewonnen. Jetzt kommen drei Männer und er ist eigentlich der Besitzer des Ganzen, was um ihn sich herum abspielt, und er wirft sich vor diesen Menschen auf die Erde. Mein Herr, sagt er, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh nicht hier vorüber, ich stehe zu dir zu Diensten. Man wird euch sogleich Wasser bringen. Ihr könnt euch die Füße waschen und es euch unter dem Baum bequem machen. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu seid ihr sonst gekommen zu eurem Diener? Es ist gut, sagten die Männer. Tu, was du vorhast. Und nun geht er und macht das wie ich, wenn zu Hausbesuch kommt. Er geht zur Frau und sagt, komm Sarah, hol die besten Sachen hervor, wir haben Besuch. Und dann macht das die Sarah, bereitet alles vor und er sucht sich eines oder das beste Tier aus, das er zubereiten könnte für diese Leute. Warum reagiert Abraham so ehrerbietig bei diesen drei Männern? Warum wirft er sich praktisch in den Staub und warum setzt er alle Hebel in Bewegung, um diese Menschen, diese Männer zu ehren? Es ist, weil Gott ihm in Gestalt von Menschen erschienen ist. Vielleicht etwas, was für uns fast ein bisschen unbegreiflich scheint, aber offenbar hat Abraham exakt gewusst, wer da vor ihm steht, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kommt er jetzt auf so eine Idee? Es gibt in der Bibel eine sprachliche Eigenart im Alten Testament. Es gibt einen Namen, der nur für Gott, den Schöpfer, verwendet wird. Sozusagen der Eigenname Gottes, und der heißt Jahwe. Die deutschen Übersetzungen übersetzen das schlicht einfach mit Herr. Und dann lesen sie manchmal Herr, Herr und irgendwie denkt man, das ist ja ein Unding, das Herr, Herr. Das sagt ja kein Mensch, sagt Herr, Herr im Deutschen. Das sind oft, dann ist Herr das eine Wort einfach für Herr. Jetzt einfach einfach gesagt wie Herr Meier und Herr Müller und Herr Keller. Ich habe jetzt ein bisschen einfache Namen genommen. Und das andere Herr ist der Name Gottes, Jahwe. Und die deutsche Übersetzung macht das zum Teil ein bisschen sichtbar, wenn Sie in Ihrer Übersetzung nachsehen, ich glaube, die Gute Nachricht macht das, und die Luther-Übersetzung, wenn Jahwe steht, dann ist das Herr mit Großbuchstaben geschrieben, alle Buchstaben sind groß, dann können Sie garantiert darauf gehen, im hebräischen Grundtext steht Jahwe. Und wenn Jahwe steht, dann ist eben Gott der Schöpfer gemeint. Und hier macht uns dieses Kapitel einfach klar, hier geht es eben um Jahwe. Hier erscheint Gott in menschlicher Gestalt, um Abraham zu begegnen. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre, dort erschien ihm der Herr. Dort erschien ihm Jahwe. Das wird schon am Anfang vom Kapitel klar dargestellt, wer hier erscheint, nämlich Jahwe. Gucken Sie mal in Ihrer Bibel nach, wenn Sie einen dabei haben. Sie werden sehen, wenn Sie eine haben, die das sichtbar macht mit diesem Begriff Herr, dass dieses Herr alle Buchstaben groß geschrieben sind. Das heißt, hier steht Jahwe. Deshalb unternimmt hier Abraham so viel, weil er merkt und weiß, jetzt habe ich es mit dem Höchsten zu tun. Das sehen wir dann auch im Dialog, dass ihm das völlig klar ist, mit wem er es hier zu tun hat. Das ganze Kapitel geht eindeutig davon aus, dass hier Gott Abraham begegnet. Das zeigt uns unmissverständlich eine ganz wichtige Eigenart Gottes. Gott hat ein ganz persönliches Interesse an uns Menschen. Gott begegnet immer und immer wieder dem Menschen in ganz persönlicher Weise. Er ist nicht der ferne und abwesende Gott, wie ihn gerne die Deisten haben. Die Deisten glauben noch, dass ein Gott die Welt erschaffen hat. Aber dann hat sich Gott abgewandt und er überlässt sowohl die Welt wie auch die Menschen ihrem Schicksal. Die Menschen müssen nun selber gucken, wie sie miteinander zurechtkommen. Das ist wie, wenn Eltern ein Kind zur Welt bringen und nachher weggehen und sagen, ja, komm, das Kind, das soll machen, was es will. Ich kümmere mich nicht mehr um das Kind. So stellen sie sich die Deisten die Welt vor und Gott vor. Aber nicht so mit dem biblischen Gott. Der Gott, der sich in der Bibel offenbart, der hat Interesse an der Welt, die er geschaffen hat. Was auf der Welt und was mit den Menschen geschieht, ist ihm nicht egal. Und das ist für uns ganz besonders auch von Bedeutung in dieser Zeit, wo wir leben. Auch wenn überall Kriege sind und wenn sich Menschen die Köpfe abreißen und beißen und wenn Prozesse geführt werden, Gott ist alles nicht egal. Er kümmert sich drum. Die ganze Bibel ist voll davon, wie Gott immer wieder die Nähe zu den Menschen sucht. Schon bevor Abraham und Eva die verbotene Frucht aßen, pflegte Gott Gemeinschaft mit ihnen. Und als sie von der Frucht gegessen hatten, was heißt es denn da in der Bibel? Als Gott im Garten spazieren ging, suchte er Adam und Eva. Wo seid ihr? Sie haben sich versteckt, sie hatten ein Problem. Aber Gott ist immer und immer wieder den Menschen begegnet. Immer wieder kommt Gott auf die Erde und sucht die Nähe zum Menschen, nicht nur um ihnen Gnade zu erweisen, sondern auch um Gericht zu üben, was uns ja weniger gut gefällt. Er sagte auch zu Abraham im Vers 21, deshalb will ich jetzt hingehen und mit meinen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich gehört habe, ich will wissen, ob sie es wirklich so schlimm treiben. Gott ist also gekommen einerseits, um Abraham mitzuteilen, der Sohn, den ich versprochen habe und von dem die ganze Menschheit Nutzen ziehen wird, weil er über ihn die Segenslinie und die Gnade kommt. Genauso geht er auf der anderen Seite nach Sodom, um Gericht zu sprechen, um zu sehen, was hier geschieht. Das war schon zur Zeit, als die Menschen den Turm von Babel bauten. Da heißt es, da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Gott kommt vom Himmel herab. Und das sehen Sie durch das ganze Alte Testament immer wieder. Gott kommt herab zur Erde. Vielleicht haben wir das in unseren Gedanken schon weggetan. Weil für uns Gott immer weit weg ist. Nein, Gott kommt. Und Gott entgeht nichts und er besucht immer und immer wieder die Erde. Er kommt, um Gnade und Gericht zu erweisen. Es ist Gott ganz und gar nicht egal, was wir auf dieser Erde tun und was läuft. Es ist ihm nicht egal, was in Sodom und Gomorra getan wird. Es ist ihm auch nicht egal, was in Zürich und in Bern und in Luzern und in der Schweiz und in Deutschland passiert. Gott weiß Bescheid. Vielleicht handelt er nicht immer so schnell, wie wir wollen, aber das heißt noch lange nicht, dass er nicht Bescheid weiß und es heißt noch lange nicht, dass er die Situation nicht im Griff hat. Aber er weiß Bescheid. Gott kam auch, und das ist auch ganz typisch, er kam auch in Jesus Christus zu uns. Auch da wieder ganz eindeutig, Gott besucht den Menschen, sichtbar und greifbar. Und Jesus wird wieder wohin kommen? Auf die Erde. Und es wird Gnade und Gericht geübt, Und Gott wird hinunterkommen. Wir Christen, und wenn wir das vergessen, dann bitte, dann meißelt das wieder in eure Hirne und eure Herzen ein. Wir Christen warten auf Jesus. Auf die Wiederkunft Jesu. Wir warten, dass Gott wieder in diese Welt hineintritt und uns holt. Das ist die Hoffnung der Christen. Nichts bleibt vor den Augen Gottes verborgen, auch wenn das die Menschen lieber hätten. Lieber hätten sie oft keinen Gott, weil dann müssten sie sich ja nicht rechtfertigen. Im Predigerbuch heißt es, dass die Strafe den Verbrecher nicht auf der Stelle ereilt, ermutigt viele dazu, Verbrechen zu begehen. Weil sie meinen, es gibt keinen Gott, meinen sie, sie könnten einfach so leben, wie es ihnen gerade passt, egal was für Schaden sie anrichten. Weit gefehlt. Gott wird die Erde besuchen. Jeder, der meint, er hätte mit dem Schöpfer nichts zu tun, der irrt sich ganz gewaltig. Gott sagt, ich habe das Leben jedes Einzelnen in der Hand, das Leben des Sohnes so gut wie das Leben des Vaters. Alle beide sind mein Eigentum. Für die einen mag das bedrohlich sein, aber eigentlich ist das eine wunderbare Wirklichkeit. Wir gehören jemandem. Wissen Sie, wie bedeutend das ist für unsere Identität als Menschen? Wissen Sie, an was das viele Menschen heute leiden? Sie leiden daran, dass sie nirgends mehr dazugehören. Sie haben gar keine Zugehörigkeit mehr. Unser ganzer Individualismus, den unsere Gesellschaft zu Perversität treibt sie dahin, dass die Menschen völlig vereinsamen und keine wirkliche Identität mehr haben, weil die Identität ich nicht aus mir selbst herausbekomme, sondern die wird mir gegeben und ist mir von Gott gegeben. Ich bin zugehörig. Ich gehöre zu Gott. Das ist eine enorme Würde, und wenn wir von Würde des Menschen sprechen, fängt sie da an, dass wir Gott gehören, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Darin liegt die Würde des Menschen. Nicht, dass wir gut sind, sondern dass wir von Gott erschaffen sind. Das ist die Würde des Menschen. Und jeder Mensch sollte sich glücklich schätzen, dass er zu Gott gehört. Sie können ja mal selber überlegen, wie Sie sich selber definieren. Die meisten definieren sich auch über ihre Herkunft, über ihre Familie. Man ist jemand, wenn man zu jemandem gehört, und man ist nichts, wenn man zu niemand gehört. Und Gott erhebt nun diesen Anspruch, ihr gehört alle mir, ob euch das gefällt oder nicht. Und weil ihr mir gehört, habt ihr auch natürlich eine gewisse Verantwortung, weil wir in einer Beziehung stehen. Und besonders nahe kommt Gott den Menschen, die ihn ehren und seinen Sohn Jesus Christus angenommen haben. So sagt Jesus seinen Jüngern, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Und das gefällt mir jetzt einfach immer, diese Stelle gefällt mir immer. Und was werden sie tun? Sie werden bei ihm wohnen. Wir werden bei ihm wohnen. Jesus sagt ganz klar, Gott wird im Menschen wohnen. Wenn du Christ bist und Jesus gern hast, bist du dir dessen bewusst, wenn du morgen aufstehst? Dass Gott in dir wohnt, in dir ganz persönlich? Dass das Wort vom Tempel Gottes eine Wirklichkeit ist und nicht nur irgendwie eine theologische Finesse, die Paulus herausgefunden hat, sondern dass das die Tatsache ist, Gott wohnt in mir. Die Wirklichkeit Gottes ist in mir. Das ist ein Privileg gegenüber Abraham. Gott lebt in uns durch den Heiligen Geist. Den Galatern schreibt Paulus, weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Also weil wir Gottes Kinder sind, wenn wir an Jesus glauben und Söhne und Töchter, gab Gott den Heiligen Geist in unser Herz. Das heißt, Gott hat etwas Göttliches in unser Leben hinein gebracht. Gott ist uns unfassbar nahe gekommen. Das entspricht dem Gotteswesen. Gottes Wesen. Er sucht die Nähe zum Menschen. Und wir sollten wieder neu lernen, dankbar und fröhlich zu sein, dass wir dieses Vorrecht haben, dass Gott so nah mit uns ist. Und wenn ich unterwegs bin und vielleicht Angst bekomme, ich weiß, Gott ist mit mir. Das ist nicht nur etwas Theoretisches, sondern das hat Gott so gemacht. Und Gott gibt seine Absichten bekannt, als Zweites. Nachdem Abraham das Essen für die Männer zubereitet hatte, blieb er vor ihnen stehen. Gott sagte ihm, in einem Jahr würde Sarah einen Sohn gebären. Das war für Sarah daher unverständlich, weil sie relativ alt war, um zu gebären. Und Luther sagt, es ging ihr nicht mehr nach der Frauenweise. Und die gute Nachricht, sie hat die Wechseljahre hinter sich. Ja, und das können wir natürlich Sarah sehr gut verstehen. Sie lacht so in sich hinein und dachte, jetzt wo ich alt bin und verwelkt, soll ich noch ein Kind empfangen? Und mein Mann ist ja auch zu alt. Gott fragt Abraham, ja, warum lacht deine Frau? Ist für den Herrn denn irgendetwas unmöglich? Nein, für Gott ist nichts unmöglich. Darüber hatte ich kürzlich gesprochen und mal an einem Sonntagmorgen, und deshalb möchte ich jetzt heute nicht auf das eingehen, obwohl mir das wichtig ist, dass uns das klar ist, dass Gott nichts unmöglich ist, aber wenn ich da hängen bleibe, komme ich nicht zu dem anderen, das ich auch sehr wichtig finde. Gott ist nichts unmöglich, ist ganz wichtig für unser Glaubensleben. Aber mir geht es jetzt um einen anderen Aspekt. Die Männer verlassen nun diesen Ort, Abraham geht mit ihnen Richtung Sodom und Gomorra, und als sie Sodom sehen, dachte Gott bei sich selbst, sollte ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich in Sodom vorhabe? Ich habe ihm doch gesagt, er soll der Vater eines großen und mächtigen Volkes werden, und am Verhalten zu ihm und seinem Nachkommen wird sich für alle Völker der Erde Glück und Segen entscheiden. Gott will Abraham mitteilen, was er vorhat. Er will, dass Abraham über seine Vorhaben und seine Pläne Bescheid weiß. Er will ihn nicht im Ungewissen lassen. Ist uns das klar, was das heißt? Gott geht mit Abraham und hat etwas vor, etwas ganz Gravierendes, und er denkt jetzt bei sich, ja, wie könnte ich das vor Abraham verheimlichen? Ich will ihm das sagen. Ich habe ihn ja erwählt, er gehört ja zu mir. Ich muss ihn einweihen in das, was mich beschäftigt. Ist uns klar, dass das heißt, dass Gott uns Menschen als Gegenüber ernst nimmt? Dass wir einen Gott haben, der die Persönlichkeiten, die er geschaffen hat, respektiert? Er sagt nicht, ja, was soll der Abraham, ich habe den ja nur mal berufen und der muss gar nicht wissen, was ich tue, der soll froh sein, dass ich ihm jetzt begegnet bin, basta. Nein, Gott denkt ganz anders. Wie kann ich so etwas tun, ohne diesen Mann in mein Vorhaben einzuweihen? Damit zeigt Gott einen großen Respekt vor den Menschen, die er geschaffen hat. Er überrascht uns nicht. Er überrascht weder Abraham, noch überrascht er uns mit seinen Vorhaben. Im Propheten Amos steht ein Wort, das mir sehr gefällt, schon Jahre begleitet. Da heißt es Amos 3, Vers 7, der Herr, der mächtige Gott, tut nichts, ohne dass es zuvor seine Diener, die Propheten, wissen lässt. Gott tut nichts Gravierendes, ohne dass er es vorher bekannt gibt. Das hat doch etwas mit Respekt zu tun. Da sehen wir, was Gott für einen Respekt vor seiner eigenen Schöpfung hat. Er tut nichts, ohne zuerst zu informieren, was er vorhat. Gott lässt seine Leute nicht im Ungewissen. Auch Jesus sagte diesbezüglich seinen Jüngern etwas ganz Eindrückliches. Ich nenne euch nicht mehr Diener, sagt er, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich habe euch eingeweiht. Ihr seid nicht Diener. Ihr seid nicht 0815, mit denen ich nichts zu tun habe. Mit euch habe ich alles geteilt, was mir der Vater gesagt hat. Ihr seid Eingeweihte, deshalb seid ihr meine Freunde. Ist uns das Privileg bewusst? Was Gott, wie Gott handelt, was seinem Wesen entspricht? Wir alle können wissen, was Gott vorhat. Dazu können wir die Bibel lesen. Dazu hat er es so angelegt, dass Menschen seine Gedanken aufgeschrieben haben. Wir können forschen, wir können Gottes Handeln begreifen und verstehen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Jeder Christ, der im Glauben an Jesus steht, weiß, was auf uns zukommt. Jeder. Und wenn er es nicht weiß, dann muss er noch ein bisschen in der Bibel lesen, dann weiß er es. Kommt immer schön in Gottesdienst, in Bibelstunden und besucht Kurse. Gott hat es offenbart, er hat es uns gesagt. Niemand von uns sollte überrascht sein, wenn wir nach Hause gehen und auf dem Weg Jesus wiederkommt. Niemand. Gott hat es uns gesagt. Plötzlich wird Jesus erscheinen. Plötzlich wird der Tag kommen. Und wenn er kommt, wissen wir das. Er hat es uns schon gesagt. Wenn Kriege sind in der ganzen Welt, was sagen wir? Wir hätten nie gedacht, dass Menschen so böse sind. Gott hat es uns offenbart. Die Völker werden sich die Köpfe einschlagen. Und wenn sie das tun, was tun wir dann? Sprechen wir dann Recht und sagen, das Volk hat Recht gegen das Volk? Nein, der ist im Recht. Nein, der handelt in Gottes Namen. Dann erhebt eure Häupter zu Gott. Das sollen wir tun. Wir sollen unsere Häupter zu Gott erheben. Auf ihn hoffen. Auf ihn vertrauen. Gott hat es uns gesagt. Er hat nicht gesagt, ihr geht in ein Friedensreich. Er hat gesagt, es werden sich Völker gegen Völker erheben. Und wenn das geschieht, dann schaut auf mich. Im Wissen darum, dass Gott die Kontrolle immer hat. Wir sind die Freunde Gottes. Und das ist möglich durch den Geist Gottes. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt erhalten, sondern den Geist, der von Gott kommt. Darum können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Aber auch für Menschen, die Jesus nicht lieben, ist Gottes Ratschluss bekannt. Sie können die Grundüberzeugung des Evangeliums begreifen. Jeder Mensch, und das ist etwas Faszinierendes von der Botschaft Gottes an den Menschen, jeder Mensch kann das Evangelium begreifen. Jeder. Jedes Kind, jeder Greis. Das Evangelium ist keine geheime Botschaft, wo ich zuerst eingeweiht werden muss, sondern ich kann jedem erklären, der Mensch ist schuldig vor Gott, das weiß der Mensch eh. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen und ist am Kreuz für deine Schuld gestorben. Er ist auferstanden und hat somit die Sünde besiegt. Und wenn du an ihn glaubst, dann wird dir deine Schuld vergeben und du kommst in den Himmel. Das versteht jeder. Und wer es jetzt nicht verstanden hat, kann mich nachher nochmals fragen. Ich erkläre es nochmals. Jeder kann es verstehen. Man kann nur sagen, das finde ich nicht logisch. Das glaube ich nicht. Aber verstehen kann es jeder. Das Evangelium ist keine geheime Botschaft. Und wenn du jetzt heute das Evangelium gehört hast, ganz in Kurzform, wie ich es dir erklärt habe, hast du nie eine Entschuldigung zu sagen, ich habe es nie gehört, du hast es gehört, aber vielleicht hast du gesagt, das interessiert mich gar nicht. Das glaube ich nicht. Das ist mir zu einfach. Oder wie auch immer. Ich hatte dich gewarnt, sagt Gott zu seinem Volk, als dir noch keine Gefahr drohte, aber du sagtest, lass mich in Ruhe. Das Problem liegt nicht, dass der Mensch das Evangelium nicht versteht, sondern dass er in Ruhe gelassen werden will damit. Und weil er findet, er kenne eine bessere Lebensphilosophie als das, was die Bibel uns lehrt. Aber jeder Mensch hat die Möglichkeit zu erfahren, was Gott denkt. Gott hat sich den Menschen gezeigt. Und als drittes, Gott lässt sich bewegen. Was Gott dem Abraham hier mitteilte, muss Abraham tief schockiert haben. Unausgesprochen hat Gott deutlich gemacht, es wird ein Gericht kommen. Und nun stellt Abraham diese Frage, die uns selbst auch immer wieder bewegt: Willst du wirklich Schuldige und Schuldlose ohne Unterschied vernichten? Vielleicht gibt es in Sodom 50 Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie auch umkommen lassen und nicht lieber die ganze Stadt verschonen wegen der 50? Du kannst doch nicht die Unschuldigen zusammen mit Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Du bist der oberste Richter der ganzen Erde, also er hat genau gewusst, mit wem er es zu tun hat, nämlich mit Jahwe, dem Schöpfer. Darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen. Na, jetzt hat er sich sehr erdreist. Sagte Gott, darum darfst du nicht? Das geht gar nicht. Wir sehen, wie tief bewegt Abraham war, als er das hörte, was jetzt sich vor sich geht. Er ereifert sich. Über die Frage des Gerichts und der Gerechtigkeit werde ich in 2 Wochen sprechen, im Zusammenhang mit dem schrecklichen Gericht über Sodom und Gomorra werde ich das dann nochmals aufgreifen. Nächste Woche haben wir ein anderes Thema, wird Martin Schulze dann zu uns sprechen. Erstaunlich ist hier doch, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sich das gefallen lässt. Er lässt sich von einem Abraham gefallen, dass er ihm entgegentritt und ihm sogar sagt, das kannst du doch nicht tun. Du als gerechter Richter. Du kannst doch nicht den Schuldigen mit dem Unschuldigen vernichten. Das geht doch gar nicht. Und erstaunlich ist, dass Gott nicht böse wird. Er nimmt das auf, er stellt sich diesem Widerstand. Er weiß, Abraham hat das Herz auf dem rechten Fleck. Abraham verteidigt hier nicht einfach sein Leben, es geht ihm schlussendlich um die Gerechtigkeit Gottes. Und Gott sagt einfach, okay, wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, werde ich es verschonen. Schön, oder? Nur nebenbei, das habe ich auch schon mal etwas ausgeführt, dieser Gedanke, dass das Volk Gottes, das Gott ehrt, immer auch ein Segen ist für die, die Gott nicht ehren. Das sehen wir hier deutlich. Gott sagt, okay, wenn ich 50 finde, werde ich ganz Sodom verschonen. Also haben wir da auch eine interessante Sache. Nun hat Gott praktisch dem Abraham den kleinen Finger gegeben. Und den packt er jetzt. Geht der kleine Finger, ganze Hand. Und jetzt zieht er an diesem Finger. Ganz gewaltig. Jetzt senkt er die Zahl um 5. Herr, aber 50, das ist schon schön. Aber wenn es jetzt 5 weniger wären, dann wirst du nur wegen diesen 5. Ist noch ganz clever, wie er das macht. Dann sagt Gott, okay. Wenn es 5 weniger sind, ich werde es verschonen. Dann lässt er nicht locker. Er handelt nochmals 5 runter, dann ist er auf 40. Und bei 40 wird er noch dreister, jetzt hat er schon 10 runter. Jetzt verdoppelt er den Einsatz und sagt, ja, aber wenn es 10 weniger werden, Gott sagt, wenn 30 sind, werde ich sie verschonen. Das hat er schon 10 geschafft. Und jetzt packt er es dann noch ein letztes Mal. Das heißt, packt es nochmal von 10 nochmals um 10 und dann ist er auf 20. Und jetzt noch einen letzten Anlauf nimmt und sagt, nur noch ein einziges Mal lass mich reden, Herr. Werde nicht zornig, vielleicht sind es auch nur 10. Das hat er noch recht gut gehandelt, oder? Von 50 auf 10. Vielleicht sind es auch nur 10. Und der Herr sagte, ich verschone sie auch wegen 10. Und Gott ging weg und brach den Dialog ab, ohne Abraham nur im Ansatz einen Vorwurf zu machen, weil er ihn so bearbeitet hatte und aufhielt. Keine Rede davon, dass Gott dachte, oh, hätte ich ihm doch gar nie etwas gesagt, dann hätte ich das Gestürm nicht gehabt. Gott lässt sich das gefallen. An diesem Beispiel sehen wir, wie wir mit Gott reden dürfen. Wir dürfen ihn bedrängen. Dieses scheinbar marktende Betteln, das uns fast unsympathisch entgegenkommt, ist das Wesen des wahren Gebets. Das Beispiel, das auch Jesus bracht von dem bittenden Freund, der in der Nacht da bei einem anderen Freund anklopft, Mitternacht, die Kinder sind schlafen, alles schläft, er klopft an und sagt, hey, ich habe Besuch, gib mir 3 Brote. Wer drinnen denkt, das geht doch nicht um diese Zeit, ich muss mit meinen Kindern steigen, die wachen auf und so weiter. Und er klopft weiter und jetzt sagt Jesus etwas ganz Interessantes, ich sage euch, wenn er auch nicht gerade aus Freundschaft aufsteht und es ihm gibt, so wird er es doch wegen der Unverschämtheit jenes Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht. Und das wendet Jesus darauf an, wie wir mit Gott sprechen sollen. Wir dürfen ihn praktisch unverschämt bitten. Das ist das, was Abraham gemacht hat. Wir sehen die große Ehrfurcht, die er vor Gott hat. Er hat sich niedergeworfen und dann sehen wir plötzlich, wie dieser Mann anfängt zu kämpfen um Menschen und zu ringen. Und ich denke, wir müssen wieder neu lernen, auch als Christen, die wir doch sehr im Wohlstand leben, neu lernen, von Gott Dinge abzuringen. Nicht nur unsere Gebete zu halten, sondern etwas abzuringen, mit Gott zu handeln, ihn anzuflehen, ihn herauszufordern. Herr, du hast doch gesagt und du hast versprochen und wir bauen doch auf dein Wort und du hast gesagt, dass du das und das tun wirst. So erbarme dich doch. Wir müssen wieder neu lernen, nicht so abgeklärt zu sein, sondern aufgeregt, aufgewühlt, betroffen. Und wenn wir das mit aufrichtigem Herzen tun, so wird uns Gott nicht wegstoßen, in keiner Art und Weise. Er wird das nicht als unanständig empfinden, sondern als selbstverständlich. Gott kommt uns nahe, ich fasse zusammen. Gott interessiert sich für die Menschen. Das ist etwas, was viele Menschen gar nicht verstehen. Gott interessiert sich für uns Menschen, und zwar für alle Menschen. Ob sie Gutes oder Böses tun. Die Menschen gehören Gott, ob ihnen das gefällt oder nicht, und sie werden sich vor Gott verantworten müssen. Gott wird Gnade und Gericht sprechen. Und Gott gibt seine Absichten bekannt. Sowohl den Menschen, die ihn nicht kennen, für das hat er auch uns eingesetzt, die ihn kennen, dass wir ihn bekannt machen, aber auch uns, die wir ihn kennen, lässt er nicht unwissend stehen, dass wir nicht wüssten, was auf uns zukommt. Vielleicht wissen wir es im Detail nicht, aber wir wissen die großen Züge dessen, was Gott vorhat. Jeder, der länger im Glauben steht und in der Bibel liest, weiß das. Man kann das immer wieder auffrischen. Und Gott lässt sich bewegen. Wenn wir mit ihm sprechen, lässt er sich bewegen. Gott kommt uns sehr nahe, und zwar nicht so nahe, dass er einfach in unserer Nähe ist. Man kann ja auch jemandem einfach nahe sein und trotzdem distanziert. Gott kommt uns so nahe, dass er uns Anteil gibt an seinen Gedanken und Absichten. So nahe, dass er unsere Bitten und unser Flehen ernst nimmt und auf uns hört. So, dass er in uns lebt. Deshalb können wir die Aufforderung des Petrus nicht ernst genug nehmen. Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit kommt. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Tun wir das? Ringen wir Gott das ab? Werfen wir die Sorgen auf ihn, so wie wir das bei Abraham sehen? Ist uns bewusst, dass Gott uns wirklich zutiefst nahe ist, in mir lebt und jeder, der heute hier rausgeht und ein Kind Gottes ist, geht mit Gott hinaus. Gott verlässt ihn nicht, wenn er durch diese Tür geht, sondern Gott lebt in dir, er ist dir ganz nahe. Du kannst mit ihm jeden Tag in Gemeinschaft leben. Und deshalb können wir alle unsere Sorgen ihm geben und ihm sagen, er sorgt für dich. Er lässt sich bewegen, wenn du mit ihm sprichst. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für deine Gnade und Barmherzigkeit. Ich danke dir, dass du ganz anders bist, als Menschen sich das vorstellen. Sie denken immer, dass du weit weg bist. Aber du bist ganz nah. Und Paulus sagte den Athenern, in ihm leben, weben und sind wir. Du bist gegenwärtig und du verlierst die Kontrolle in dieser Welt nicht. Du schaust für diese Welt. Und wir danken dir für das besondere Vorrecht, dass wenn wir dich kennen, dass wir wissen dürfen, dass du in uns lebst, uns ganz nahe bist und dass wir mit all dem, was uns beschäftigt, immer wieder vor dich kommen können. Dass wir dich anflehen können und dass wir auch von dir etwas abbringen dürfen und du uns nicht einfach die kalte Schulter zeigst. Eigentlich unvorstellbar, aber es ist so. Und wir danken dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist und dass wir dich kennen dürfen. Deshalb möchten wir dich auch ehren jetzt, wenn wir dann zum Abendmahl kommen, möchten danken auch für dein Opfer, Herr Jesus, das du am Kreuz für uns getan hast, damit wir neues und ewiges Leben bekommen. Amen.